Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Corso-Redakteur Raphael Smarzoch und
Jonas Engelmann, Ventilverlagsverleger und Autor.
Beyoncé, die Rolling Stones, Drake. Diese Interpreten sind definitiv keine Außenseiter, sondern erfolgreiche Giganten der Mainstream-Großunterhaltung. Dass es aber auch ein Dahinter, Dazwischen, Daneben in der Kunst gibt, das weiß der Autor und Verleger Jonas Engelmann. In seinem gleichnamigen Buch stellt er kulturelle Außenseiter und Sonderlinge vor. Schriftsteller, Musiker, Denker oder Filmemacher, die mit ihren künstlerischen Erzeugnissen jenseits des Mainstreams arbeiten und Nischen besetzen. Viele von ihnen wählen diese Existenz nicht freiwillig, der Migrationshintergrund, die Religion, der Alltagsrassismus oder ihre Sexualität zwingen sie in Randpositionen jenseits des Mainstreams, wo sie sich gegen gesellschaftliche Normen behaupten und alternative Lebensentwürfe erschaffen. Spannendes Thema, Jonas Engelmann, das wir heute im Podcast besprechen. Wie kamen Sie überhaupt dazu, sich mit diesen Randperspektiven in Kunst und Kultur auseinanderzusetzen?
Hallo erstmal. Das ist natürlich eine schwierige Frage gleich zum Anfang, weil das zu beantworten dann ja auch sehr weit zurückreicht.
Fassen Sie sich kurz.
Weil mich diese Außenseiter tatsächlich schon sehr lange begleiten. Mhm. Warum das so ist, das mögen vielleicht andere beantworten, weil ich mich jetzt nicht selber sozusagen zum Außenseiter stilisieren will hier. Mhm. Aber es gab zumindest immer sozusagen so eine Faszination vielleicht für dieses irgendwie nicht so richtig dazugehören und irgendwie vielleicht auch die Erwartungen, die an einen gerichtet sind, nicht so richtig erfüllen zu wollen vielleicht auch. Und dieser Gestus ist mir dann durchaus auch sehr nah. Und vielleicht ist das der Grund, warum mich diese Außenseiterfiguren schon sehr lange irgendwie beschäftigen und ich mich jetzt intensiver mit denen auseinandersetzen wollte.
Was zeichnet denn einen Außenseiter aus? Gibt es so Merkmale, die einen Künstler zu einem Außenseiter machen?
Ja, ist natürlich schwierig zu sagen, weil Sie ja auch schon in der Anmoderation gesagt haben, was, glaube ich, für viele der Außenseiter steht, dass es ganz unterschiedliche Formen natürlich gibt. Es gibt die einen, die zu Außenseitern gemacht werden und die vielleicht darum kämpfen oder es sich wünschen würden, dazuzugehören. Das ist natürlich eine andere Form von Außenseitertum als die Außenseiter, die sich selbst zu Außenseitern stilisieren. Deswegen ist es schwierig, da so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Aber ich glaube, was die meisten Außenseiter, die in dem Buch porträtiert sind, so ein bisschen vereint ist, dass sie vielleicht ihre Kunst als eine Form von Auseinandersetzung mit dem politischen Raum vielleicht begreifen oder dass sie ihre Kunst nicht unabhängig von Gesellschaft sehen, sondern als vielleicht eine Form von Intervention in Gesellschaft. Sei sie nun dazu gedacht, irgendwie reinkommen zu wollen, als Außenseiter irgendwie teilhaben zu wollen und das sozusagen über Kunst zu versuchen oder um eine Art von Ablehnung von bestimmten gesellschaftlichen Formen vielleicht zu formulieren.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel?
Naja, es gibt natürlich unzählige Beispiele, aber weiß ich nicht, so Künstler zum Beispiel wie Peter Weiß, sage ich jetzt mal, als ein Autor, der eigentlich schon irgendwie so zum germanistischen Kanon gehört, aber irgendwie ja trotzdem nicht so ganz dazu gehört und der das ja auch von sich selbst sozusagen sagt, naja, irgendwie, ich fühle mich nicht als Deutscher, werde aber als deutscher Autor rezipiert, aber komme eigentlich irgendwie nirgendwo so richtig her. Das wäre zum Beispiel jemand, der sich ja selbst sozusagen in dieser Rolle sieht, irgendwie nicht wirklich auch irgendwo dazugehören zu wollen und aus dieser Randperspektive vielleicht Gesellschaft zu kritisieren über seine Romane, die er geschrieben hat. Und andere Autorinnen, Autoren dagegen versuchen, jetzt mal als anderes Beispiel, anderes Land, die USA in den 20er Jahren, afroamerikanische Autorinnen schließen sich letztendlich zu einer künstlerischen Vereinigung zusammen, der Harlem Renaissance, und versuchen sozusagen in dieser Solidargemeinschaft irgendwie eine Stimme zu finden und irgendwie Gehör zu finden in der amerikanischen Mehrheitsgesellschaft. Das sind zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen, zwei ganz unterschiedliche Formen, die aber beide sozusagen eine Form von Außenseiterblick auf Gesellschaft formulieren.
Sie haben gerade ein wichtiges Stichwort genannt, und zwar den Kanon. Mit Hugo Ball und Kurt Schwitters porträtieren Sie ja zwei prominente Protagonisten des Dadaismus, also einer Strömung, die mittlerweile in der Hochkultur fest verankert ist. Das gilt zum Beispiel auch für die Musikerin Björk. Das ist ja auch eine bereits kanonisierte Musikerin. Sollten Außenseiter nicht buchstäblich außerhalb des Kanons stehen?
Das sehe ich nicht so. Also ich denke, dass die Künstler, die Sie jetzt genannt haben, sind ja alles Künstler, die, also Björk jetzt als Beispiel, ist ja eine Künstlerin, die sich in einem Kanon und in einem sozusagen bestimmten anerkannten Kulturformen sozusagen bewegt und auch in diesem Kulturbetrieb irgendwie angekommen ist, aber trotzdem ja versucht, innerhalb dessen bestimmte Formen des Experimentierens irgendwie für sich zu behalten und da auch gar nicht so viel sozusagen darauf blickt, ob das jetzt irgendwie kommerziell erfolgreich ist oder ob das jetzt irgendwie ein Massenpublikum findet, sondern sich einen sehr eigenen Raum darin geschaffen hat. Und die Dadaisten auf der anderen Seite sind ja Künstler, die zwar heute sozusagen irgendwie in so einen künstlerischen, kunstgeschichtlichen Kanon integriert worden sind, aber damals, als sie wirksam waren, ja ganz weit davon entfernt waren und sich auch ganz weit dagegen aufgelehnt haben, sozusagen überhaupt Teil von sowas sein zu wollen. Zumindest in der ursprünglichen, sozusagen in dem ursprünglichen Gestus, den sie nach außen getragen haben.
Das stimmt, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber trotzdem nochmal gefragt, ist es einfach nur eine Frage der Zeit, bis alle Außenseiter dann früher oder später kanonisiert werden? So wie die Dadaisten auch?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt durchaus Außenseiter, die sozusagen so widerspenstig sind, dass sie es schaffen, tatsächlich nicht kanonisiert zu werden, weil sie eine Form von ja auch letztendlich Kunst schaffen, die einfach auch nicht irgendwie funktioniert über ein Massenpublikum oder so. Also da sind ja in dem Buch durchaus auch Beispiele drin. Also Künstler, Musiker wie Jandek zum Beispiel, ein amerikanischer Musiker, der seit den späten 70er Jahren Platten veröffentlicht, in einem jährlichen Rhythmus schon über 70 Alben gemacht hat, auch von ganz vielen, sagen wir mal so Indie-Popstars von Sonic Youth bis Yola Tengo bewundert wird, aber der einfach so sperrig ist, dass er niemals irgendwo ankommen wird.
Genau, und Musik von Jandek wollte ich auch jetzt mal spielen. Das war das Stück Show Me the Way, O Lord von Jandeks Album Ready for the House aus dem Jahr 1978. Also verstimmte Gitarre, schiefer Gesang, über 70 Alben hat dieser Mann, von dem nur wenig bekannt ist, Sie sagten es gerade, in diesem Stil aufgenommen. Was interessiert Sie an diesem Verschrobenen, Herr Engelmann?
Ja, das habe ich mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen gefragt, als ich dieses Buch irgendwie so kompiliert habe, sag ich mal. Warum nicht diese Außenseiterbiografien irgendwie auch schon so lange begleiten, also das Interesse dafür und nicht viele dieser Biografien irgendwie auch schon seit Jahren, Jahrzehnten fast schon irgendwie mir sehr nahe, ich mich denen sehr nahe fühle. Ich glaube, mich fasziniert daran tatsächlich der Blick vom Rand auf Gesellschaft, der Blick vom Rand auf sowas wie Hochkultur, der Blick vom Rand auf die Mehrheitsgesellschaft, auf das, was sozusagen an Erwartungen auch an Kunst dort formuliert ist und wie man sozusagen vom Rand her vielleicht einen anderen oder vielleicht manchmal auch einen klareren Blick auf bestimmte gesellschaftliche Strukturen entwickeln kann. Ich glaube, das ist das, was mich an diesen Randblicken auf Gesellschaft und auf Kunst immer so fasziniert hat.
Randblicke pflegten ja auch afroamerikanische Künstler, die ja auch in ihrem Buch vorkommen, also von dem Jazz-Experimentator Sandra bis zu der Schriftstellerin Fran Ross. Und die haben in ihrer Kunst versucht, ihrem rassistischen Alltag zu entkommen und eine Kunst zu erschaffen, die Alternativen zu ihren Lebenserfahrungen halt eben schafft. Sandra suchte sie zum Beispiel im Weltraum auf anderen Planeten, wo er eben nicht mehr das Alien war. Gibt es eigentlich gravierende Unterschiede zwischen weißen und schwarzen Außenseiterpositionen?
Naja, die Ausgangssituation ist natürlich jeweils eine andere, ne? Also von der aus man sozusagen seine eigene Kunst formulieren muss. Wenn man als Afroamerikaner in den 20er Jahren gelebt hat, hat man natürlich eine ganz andere Voraussetzung und auch einen ganz anderen Zugang vielleicht zu Kunst und einen ganz anderen Blick auf Kunst und Gesellschaft oder das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft, als wenn man als weißer Mann in der Schweiz gelebt hat wie Hugo Ball und einfach sozusagen aufgrund des Ersten Weltkriegs desertiert ist in die Schweiz, um nicht Teil dieser Kriegsmaschinerie zu sein. Der hat natürlich einen ganz anderen Blick und hat auch ganz andere Möglichkeiten, vielleicht irgendwie Gehör zu finden. Das ist, glaube ich, das, was dann der große Unterschied ist zwischen den verschiedenen Zugängen, sage ich mal, ne? Also die Möglichkeit, überhaupt wahrgenommen zu werden.
Ein Beispiel, das tanzt so ein bisschen aus der Reihe aus Ihrem Buch, und da werden nämlich auch die Mumins der Schriftstellerin Tove Jansson porträtiert, also so sehr süße, nilpferdartige Fabelwesen. Und da habe ich mich schon gefragt, was macht denn diese unschuldigen Kinderfiguren zu Außenseitern?
Naja, da gibt es sozusagen zwei Facetten des Außenseitertums. Also zum einen ist Tove Jansson als Zeichnerin und Autorin eine Frau, die eine sehr interessante auch Außenseiterbiografie letztendlich mit sich trägt. Also sowieso schon allein die Tatsache, als Frau in den 50er Jahren als Comiczeichnerin zu arbeiten, ist eher eine außergewöhnliche Sache. In dieser Zeit offene lesbische Beziehung zu leben, war eine außergewöhnliche Sache. Sie hat sich in ihren Texten, aber auch gleichzeitig eben in diesem Entwerfen von dieser Fabelwelt hat sie letztendlich auch ganz spannende Formen gefunden, Außenseiterfiguren zu erschaffen. Die sind zwar heute irgendwie auch dadurch, dass sie ja irgendwie in der Kulturindustrie angekommen sind und es irgendwelche Taschen und süße Filme und sowas von diesen Figuren gibt, sind natürlich eben so ein bisschen verzerrt. Was aber der ursprüngliche Impetus von Tove Jansson war, dass sie halt tatsächlich Außenseiterfiguren geschaffen hat, die sich in diesem Außenseitertum aber auch ganz wohl fühlen und die ganz neue Formen von Zusammenleben auch über dieses Außenseiterdasein entwerfen, wo zum Beispiel sowas wie Familie ganz anders funktioniert als in der Mehrheitsgesellschaft, wo Familie ein offenes Konzept ist, wo auch Beziehungen ein offenes Konzept sind. Und das ist ja dann doch schon für die 50er Jahre eine sehr außergewöhnliche Herangehensweise,
Das
würde ich mal
heißt,
so sagen.
hinter diesen süßen Figuren oder hinter dieser süßen Oberfläche steckt auch ein sehr ernster Kern.
Das kann man so sagen. Also es gibt Auseinandersetzungen mit dem gesellschaftlichen Blick auf zum Beispiel Homosexualität in den Comics. Es gibt Andeutungen, sich mit sowas wie Suizid auseinanderzusetzen. Und das alles eben in diesem doch sehr naiv gezeichneten Comic-Stil, wo dann eben unter der Oberfläche ganz viel brodelt, was dann doch sich abhebt von anderen Comics aus dieser Zeit, vor allem von Kindercomics.
Gegenkultur und Außenseitertum, das klingt auch so ein wenig aus der Zeit gefallen. Also schon so ein wenig romantisch, wenn man davon in Ihrem Buch liest. Und viele der von Ihnen porträtierten Außenseiter, die sind ja auch hauptsächlich historische Figuren. Gibt es heutzutage überhaupt noch so etwas wie Gegenkulturen oder den Glauben an die emanzipatorische Kraft des Außenseitertums?
Naja, ich sag mal so, also um die emanzipatorische Kraft des Außenseitertums irgendwie daran zu glauben, braucht man natürlich Vorbilder, die irgendwie auch gezeigt haben, dass es Möglichkeiten gibt und auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Und die versuche ich ja jetzt erstmal sozusagen in dem Buch auch irgendwie zusammenzutragen. So interessante Biografien, die auch eine Vorbildfunktion haben können. Gleichzeitig sind in dem Buch ja auch durchaus gegenwärtige Künstlerinnen und Künstler vertreten. Also bin zum Beispiel großer Fan von Mark Wynne, dem ich ein Kapitel gewidmet habe, ein britischer Musiker, der tatsächlich immer in dem Moment, wo er irgendwo angekommen war und wahrgenommen wurde, sich immer sozusagen dem wieder entzogen hat und gesagt hat: So, jetzt bin ich der beste Fingerpicking-Gitarrist in der Stadt, aber jetzt hänge ich das an den Nagel und mache nur noch so Performance-Kunst oder sowas, ne? Also, wo es sozusagen tatsächlich auch nach wie vor so ein Gestus gibt, sich irgendwie bestimmten Dingen auch zu verweigern. Das gibt es nach wie vor. Ob das sozusagen als großen Gegenkulturentwurf, wie es ja mal sozusagen Gegenkulturen wie Punk oder auch Dada oder was auch immer gab, ob es dafür reicht, das weiß ich nicht. Das wage ich zu bezweifeln, dass es sozusagen solche großen Entwürfe im Moment gibt, was aber nicht heißt, dass es das nicht nochmal geben kann.
Das war der Corso-Podcast mit Corso-Redakteur Raphael Smartsoch. Ich sprach heute mit dem Autor und Verleger Jonas Engelmann über kulturelle Außenseiter. Wer mehr dazu wissen möchte, schaut am besten in seinem Buch Dahinter, Dazwischen, Daneben von kulturellen Außenseitern und Sonderlingen rein. Gibt es im Ventil Verlag zu kaufen. Ich bedanke mich fürs Hören. Den Corso-Podcast kann man überall dort hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App oder ganz klassisch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/Corso. Machen Sie es gut. Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.